Herzlich willkommen, liebe Hörer, beim neuesten Nerdy by Nerds Audio Podcast. Ich, wie immer, der Joey, hier am Mikrofon. Neben mir,
Der
wie
Butch.
immer, der Butch. Damals noch zugeschaltet via Skype, der Andy Panther.
Hallo.
Und wie ihr sicher euch könnt vorstellen, was wird wohl unser Thema sein? Es kann fast nichts anderes sein als die E3, die Electronic Entertainment Expo, wo vergangene Woche, beziehungsweise noch diese Woche, war. In Los Angeles. Wie immer wieder eine riesen Messe, wenn nicht die grösste Games-Messe der Welt, wo jedes Jahr um die Zeit stattfindet. Wir haben natürlich die Pressekonferenzen geschaut, teils live. Ich habe zum Beispiel alle live gesehen, teils haben wir sie nachgeschaut. Und jetzt werden wir das natürlich zusammen besprechen. Wir gehen das chronologisch durch. Das heisst, in der Reihenfolge, wo die ganzen Pressekonferenzen stattgefunden haben. Das bedeutet, Microsoft, EA, Ubisoft, Sony, Nintendo. Und darum würde ich auch mal sagen, fangen wir gerade an mit Microsoft. Microsoft Pressekonferenz hat für mich fast mit einem Highlight angefangen, nämlich ziemlich glamourös, ziemlich gross und zwar mit dem sehr, sehr grossen AAA-Titel Halo 4. Wo für mich relativ überraschend noch auf der 360 rauskommt, also nicht irgendwie als Starttitel für die neue Xbox ausgelegt ist, was mich persönlich sehr freut. Man hat einen Trailer gesehen, man hat auch Ingame-Material gesehen. Es sieht wirklich halt aus wie ein Halo, wobei man da jetzt schon eine neue Gegnerrasse gesehen hat, einen neuen Waffentypen gesehen hat. Es ist eigentlich grundsätzlich halt Halo in schöner, aber ich als Halo-Fan freue mich natürlich riesig darauf. Ich denke, Butch, das wird bei dir etwa gleich sein, oder?
Ja, Halo war auch immer das Spiel, ein Titel, der bei mir schnell mal bestellt war, vorbestellt und dann auch mega schnell mal durchgezockt worden ist, am Wochenende drauf, wenn es dann daheim gelandet ist in der Post. Und daher hat das mich genauso gefreut wie dich. Es ist schwer zu schließen, was jetzt alles neu kommt, aber es hat schon einen frischen Eindruck gemacht mit überarbeiteter Grafik und auch mit einer sehr guten Atmosphäre und einer sehr interessant wirkenden Mission zum Start.
Ja, auf die neue Gegnerrasse sind wir mal gespannt, auch wie die storytechnisch eingeführt wird. Auch wenn man natürlich zugegebenermaßen fast muss sagen, dass die Story im Halo ein bisschen flach ist. Das könnte man natürlich verteidigen mit, ja, es gibt aber mega Bücher rundum und das wird dann eigentlich schon ausgebaut und so. Aber in-game wird das meistens auch eher ein bisschen flach transportiert.
Also ich habe mal ein Interview gelesen vom neuen Studio, das Halo übernommen hat. Und die haben gesagt, mit Halo 4 wollen sie Halo ein bisschen revolutionieren, sodass die Story zum Beispiel auch einen neuen Schwerpunkt bekommt bei der Entwicklung, dass es spannender soll werden, dass es etwas Neues, aber auch zugleich das Gleiche soll bleiben, und zwar Halo.
Ich bin eh gespannt, weil Bungie hat ja mit Reach Halo abgeschlossen. 343 Industries hat schon bewiesen beim Remake vom ersten Halo, dass sie eigentlich ein gutes Halo machen können. Wobei dort kann man ganz einfach sagen, sie haben es einfach müssen remaken. Also dort haben sie sich nicht so viel dabei müssen überlegen, was jetzt das Kreative anbelangt. Darum sind wir sicher gerade nochmal mehr gespannt, wie sie jetzt mit dem Halo 4 rauskommt, wenn sie in der Hand von einem neuen Entwickler ist. Was auch noch recht interessant ist, was ich noch nicht so ganz weiß, ob ich es gut finden oder eher nicht, ist, dass jetzt definitiv, was sie eigentlich schon für das Reach mal angekündigt haben, wollen einführen, dass deine Rüstungsteile in irgendeiner Form werden auf deinen Charakter, wo du gerade spielst, auf deine Figur werden Einfluss haben. Also das tönt dann schon fast eben ein bisschen COD-mäßig, so à la, ich kann das noch ein bisschen konfigurieren, bevor ich in die Schlacht gehe. Bin mal gespannt, ob das gut ist. Mein Halo ist ja gerade durch das noch ein bisschen interessant gewesen, dass jeder genau die gleiche Voraussetzung hat. Also der Level 1-Spieler hat genau gleich viel Health und genau gleich viel Munition und Ladegeschwindigkeit und so weiter wie jeder andere Spieler auch. Und das würde dann mit dem halt ein bisschen verfälscht werden, wobei es aber auch die Motivation könnte erhöhen, natürlich, wenn man dann anfängt, Zeug freischalten und so weiter.
Aber nichtsdestotrotz haben wir eigentlich sehr wenig gesehen vom neuen Halo. Man hat zwar schon in-game Szenen können anschauen können. Was denn wirklich die neuen Features sein werden von dem Spiel, das ist eigentlich so weit nicht bekannt. Daher ist vielleicht auch an dieser Pressekonferenz auch noch nicht so viel passiert, wo wirklich spannend ist in dieser Hinsicht.
So viel mal zum Halo 4. Viel mehr haben sie eigentlich auch gar nicht verraten an dieser Pressekonferenz. Darum wollen wir da auch nicht zu lange beim Halo verweilen. Darum gehen wir gerade weiter zu einem grösseren Feature, wo sie recht breit getreten haben an ihrer Präsentation. Es ist kein Game, sondern eine kleinere bis mittlere Innovation, wo sich Smart Glass nennt. Jetzt, Butch, um was handelt es sich da, beziehungsweise was ist so speziell denn an dem?
Im eigentlichen Sinn ist angekündigt worden, dass man eine Verbindung schaffen zu Tablet-PCs oder sprich iPads, aber auch zu Smartphones. Mit der Möglichkeit, dass im Prinzip diese Apps eine Verbindung zu der Xbox schaffen, sodass man kann zum Beispiel in einem Spiel, sei es eine Minimap oder ein Inventar, kann man dann auf einem Tablet darstellen. Aber es sollte auch andere Möglichkeiten bieten, wie zum Beispiel, dass man Medien, die man auf dem Tablet anschaut, direkt gewissermaßen auf die Konsole zuschickt, um sie dann dort anzuschauen. Und es soll auch die Möglichkeit bieten, zum Beispiel das Tablet als Controller oder als Verknüpfung zu der Xbox unterwegs zu verwenden.
Ja, kurz gesagt, das ist exakt das Prinzip Wii U und ist in dem Sinne auch ein Angriff auf die Konsole.
Das Interessanteste daran finde ich, es funktioniert mit Devices, die ich schon habe. Das heißt, ich brauche keinen wohl relativ teuren Controller mit irgendeinem Touchscreen oder was auch immer drin, sondern ich nehme einfach mein Smartphone, das ich schon habe und es funktioniert. Oder ich nehme ein Tablet, das ich jetzt persönlich nicht habe, weil ich es einfach nicht brauche, aber es würde auch mit dem funktionieren. Abhängig vom Hersteller, das heißt, ob iOS, sprich iPhone, oder ob jetzt dass irgendein Tablet ist,
Android.
das auf Android basiert. Natürlich, das muss man ja eigentlich gar nicht erwähnen, werden sicher auch die ganzen Windows Phones und so weiter unterstützt oder irgendwelche Tablets, die nachher mit Windows 8 werden laufen und so weiter. Das ist ja sowieso logisch, wenn es von Microsoft ist. Also von dem her relativ ein könnte es mir als einen gelungenen Angriff vorstellen. Es wird wahrscheinlich nie so gut können integriert werden wie ein Wii U-Controller zu der Wii U.
Wo ja nur für das gemacht ist.
Genau. Aber dafür ist es gratis, dafür geht es mit meinem Smartphone, dafür geht es unterwegs, dafür. Ja, es ist.
Unterwegs, wenn man unterwegs eine Xbox hat.
Ja, unterwegs in dem Sinn, dass ich vielleicht schon kann, wie jetzt mit Apps, die schon draußen sind, irgendwie meine Friendslist organisieren oder Sachen im Voraus starten oder nicht grafiklastige Sachen schon im Voraus organisieren, wie zum Beispiel die Aufstellung von meinem FIFA-Team und wenn der Hype ist, die schon gemacht und kann ich direkt an meiner Konsole ins Spiel rein starten oder wie auch immer sie das werden umsetzen. So Sachen könnten wir ja unterwegs machen, wo irgendwie zweidimensionale grafische Oberfläche schon langt.
Ich kann mir auch vorstellen, zum Beispiel, dass man jetzt so ein bisschen interessante Features einbaut, wie bei einer FIFA beispielsweise, dass man Trainingseinheiten dort unterwegs planen, wo dann vielleicht auch wirklich einen Vorteil bietet. Wenn man dann heimkommt, ist dann der Shaqiri schon eine Stufe aufgestiegen oder ähnlich, so ein bisschen Tamagotchi, ähnliche Unterhaltung unterwegs.
Oder ganz einfach so Klassiker, oder? Wie man es auch schon von Wii U-Präsentationen kennt, wie zum Beispiel eine einfache Map auf deinem Tablet nebendran, wie sie auch mit Halo Atlas eingeführt worden ist. Oder ein Inventar, es
Wobei,
so
ich
Geschichten,
frage mich.
einfach so Sachen, wo du nachher vom Screen, vom eigentlichen Spielscreen kannst wegnehmen, auf dein Tablet über, das ein bisschen die Übersicht fördert.
Ja, es ist natürlich fraglich, inwiefern es dann tatsächlich das Gameplay wird sein.
Ich glaube, bei der Wii U, bei dort wird es wohl aufs Gameplay können Einfluss nehmen. Ich glaube, bei der Microsoft-Variante wird das Gameplay selber nicht so groß beeinflusst. Das wird mehr einfach so in Addition, also dazu irgendwie ein bisschen erweitern oder vereinfachen, ein bisschen simpler machen. Aber es wird das Gameplay nicht, bei Microsoft wird es nicht revolutionieren, es wird es nur
Also ich
vereinfachen.
glaube, es wird möglich sein, dass man eigentlich genau das Gleiche macht, aber es wird nicht gemacht, weil es ist ja nicht vorausgesetzt, dass jeder ein Tablet-PC hat oder ein Smartphone. Deswegen machen sie es wahrscheinlich weniger als bei der Wii U, wo jeder theoretisch so einen Controller besitzen muss.
Ja, der ist ja, einer ist ja mindestens mitgeliefert mit der Konsole.
Aber ich würde mal sagen, so viel mal dazu, wie fest der wirklich wird konkurrieren mit dem Wii U-Prinzip. Sehen wir eben gerade aus dem Grund, weil es ja eigentlich nicht spielerisch wird Einfluss haben. Aber es ist sicher eine gute Idee. Und das ist für mich eigentlich neben Halo auch noch so ein bisschen das interessante kleinere Highlight von der Microsoft-Pressekonferenz gewesen. Weil ich ehrlich gesagt gerade muss anhängen, da mehr hat mich dann an der Pressekonferenz auch nicht mehr interessiert. Also die ganze Kinect-Support, was sie jetzt einführen wollen für das und das Spiel und das Game, wo wird Kinect unterstützen und das neue Spiel, wo nur mit Kinect läuft und so, das interessiert mich jeweils alles nicht wirklich.
Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Es ist eigentlich so eine enttäuschende Konferenz gewesen. Es ist auch nicht irgendwie etwas angekündigt worden wie ein, sagen wir mal, ein Xbox 720, wo vielleicht die und die Features unterstützt wird und so. Im Prinzip ist da alles ziemlich still geblieben und eben die unzähligen Titel mit Kinect sind für mich auch nicht besonders spannend. Nach wie vor eigentlich nicht etwas, was ich kaufen muss.
Ja, also sehr spannend ist es jetzt wirklich nicht gewesen. Also man muss noch sagen, es ist noch ein neues Fable gezeigt worden, wo man jetzt nicht gerade Lust gemacht hat auf mehr, plus das nächste Gears.
Ja.
Ist nicht meine Lieblingsserie, aber nur zum mal bemerkt habe, es gibt ja da auch nur grosse Fangemeinde.
Ja, wobei das Fable ist ja schon vorher angekündigt gewesen, wie auch natürlich schon das Halo. Und beim neuen Gears hat man auch, ist ja irgendwie klar gewesen, dass er eins kommt und mehr als dann irgendwie ein Teaser hat man dann auch nicht gesehen.
Dann würde ich vorschlagen, gehen wir zu EA.
Genau, gehen wir gerade weiter zu EA.
Gut. Ja, EA hat natürlich wie immer am meisten Updates von allen Publishern. So mit dem nächsten FIFA und mit dem nächsten Football Game, wo uns Europäer natürlich nicht besonders interessieren wird. Eher interessant für euch wäre jetzt, denke ich, das nächste Crysis. Nächste Dead Space, wenn euch das interessiert.
Wenn ich hier gerade einhängen kann, muss ich also sagen, dass ich es mit dem letzten Crysis ein bisschen gesehen habe, obwohl es ein sehr gutes Spiel ist. Aber bei mir hat es einen ganz einfachen Grund, und zwar, ich habe einfach mit dem BF3 jetzt einen PC-Shooter, wo ich absolut ausreichend versorgt bin. Also ich brauche da gar nichts mehr. Ob es jetzt ein Crysis ist oder ob es jetzt ein Medal of Honor ist, wo auch wieder angekündigt worden ist, wo ich auch nicht wirklich den Sinn dahinter gesehen. Wenn es schon COD gibt, wenn es schon BF3 gibt. Also, das habe ich eh ein bisschen fraglich gefunden. Ich meine, wenn man nur schon an Flop denkt, mit dem letzten Medal of Honor Teil, den ich auch gespielt habe, das hat noch ein bisschen einen Platzhalter, Lückenfüller, Funktion gehabt als Vorgänger zum BF3, so ein bisschen zum Aufwärmen. Ich meine, der Multiplayer ist von DICE entwickelt gewesen und so. Dort habe ich es ein bisschen verstanden. Aber jetzt das neues Medal of Honor absolut fehlplatziert für mich eigentlich.
Naja, ich hätte noch etwas zu sagen zum Dead Space. Das ist für mich so ziemlich das Lowlight gewesen von dieser Konferenz, weil es hat wirklich 0% mit Horror zu tun, was wir dort gesehen haben.
Ja, also mich hat sofort an den Xbox-Titel erinnert, hat Lost Planet
Genau.
geheissen. Also rein optisch wirklich, vor allem es hat ja Außenareal gehabt, wo gezeigt worden sind in dem Trailer, also nicht mehr so ein düsteres, dunkles, kleines, enges
Ja,
Raumschiff.
nicht so von wegen im Weltraum hört sich keiner schreien und so.
Genau. Also das, was eigentlich der erste Teil so groß gemacht hat oder so gut gemacht hat, ist nicht wirklich angedeutet worden nachher im neuen Trailer. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt einfach irgendwie schlecht überlegt haben oder ob sie wirklich in eine neue Richtung wollen gehen, das könnte ja auch sein.
Also ich muss
Einfach
auch
so
sagen,
Resident Evil-mäßig, also modernes Resident Evil.
ja, ich muss auch zustimmen, es hat mich auch gerade an Lost Planet erinnert und auch noch kurz zurück zum Crysis. Ich muss sagen, eigentlich kann man das Crysis schon verteidigen, nur eben, man hat ja auch nicht immer Zeit für alle Shooter, um die online zu spielen. Aber trotzdem ist Crysis eigentlich ein Spiel generell, das ein bisschen ein anderes Prinzip verfolgt, als es ein BF tut oder als es ein Halo tut.
Ein weiterer Teil von EA, wir haben es schon mit BF angeschnitten, wo noch angekündigt worden ist. Also angekündigt, es ist auch wieder etwas gewesen, wo man schon voraus angekündigt worden ist. Wie so vieles an dieser ganzen E3. Und zwar rede ich hier vom Battlefield Premium. Ist eigentlich angelehnt an den Elite Service, wo es auch beim COD jetzt schon ein bisschen länger gibt. Finde ich noch sehr interessant, dass der DICE da früher noch ein bisschen Witz gemacht hat über den Bezahlservice vom Activision Pendant und der gesagt hat, ja, bei uns wird alles so quasi für eine Monatsgebühr von 0 Dollar verfügbar sein und so ein bisschen gewitzelt hat und jetzt machen sie es selber auch, was halt einfach eine Quelle ist zum Geld verdienen. Jetzt ist es so, das Battlefield Premium ist jetzt schon verfügbar und zwar auf allen Plattformen. Ich habe das für PC schon getestet. Das ist, ich kann es kurz erklären, es ist folgendermaßen: Ihr zahlt hier einen Preis von 50 Dollar oder 50 Euro. Genau das gleiche, einmal kostet es einfach mehr. Beinhaltet im Prinzip zuerst mal so ein paar neue Waffenskins, ein paar neue Charakterskins, also nicht wirklich irgendetwas Grossartiges. Ein neuer Messerskin, den ich irgendwie fast wüster finde als der alte. Dann habt ihr ein bisschen Premium-Vorteil beim Server-Joinen. Also wenn er voll ist, habt ihr in der Warteschlange, kommen zuerst Premium-Nutzer dran. Das ist auch noch ein lustiges kleines Ding, aber natürlich nie 50 Dollar wert. Was natürlich die 50 Dollar ausmacht, ist, dass wenn ihr Premium-Abonnent sind, dann habt ihr alle DLCs gratis. Und alle DLCs bedeutet jetzt noch die nächsten drei. Und die sind gratis drinnen und durch das hat man es dann ungefähr gerade etwa draussen, wie ich es mir vorstelle. Das Problem ist, es wird nie genau angegeben, bis jetzt, wie viel ein DLC kostet. Weil der letzte, der schon draussen war, der hat eh jeder gehabt, weil der in der Limited Edition von BF schon drin war und es hat gar nie etwas anderes gegeben als eine Limited Edition. Das heisst, jeder hat das gehabt. Darum kann man dort nicht wirklich herausfinden, wie viel so ein DLC kostet. Darum ist es ein bisschen schlecht auszurechnen, wie fest sich der rendiert, aber es wird sicher günstiger sein, einmal Premium kaufen und nachher alle drinnen zu haben, als alle Einzelkaufen. Denn was man natürlich in diesen DLCs hat, sind neue Maps. Es sind wieder auch neue Waffen. Auf PS3 kann man die neuen Maps schon spielen, auf allen anderen Plattformen noch nicht. Dort kann man erst fangen, auf die neuen Waffen zugreifen, sofern man sie natürlich zuerst freigeschaltet hat. Was auch noch ein Feature ist, dann habe ich es etwa langsam durch, habe ich etwa alles erklärt, ist, dass als Premium-Member hat man auch früheren Zugriff auf die neuen DLCs, nämlich 2 Wochen vor allen anderen kann man bereits die neuen Maps spielen und einfach allgemein auf die neuen Sachen zugreifen. So ist es zumindest bis jetzt mal erzählt worden und so haben sie es bis jetzt auch umgesetzt. Wie gesagt, der Service ist noch extrem jung. Der ist eigentlich gerade mit der E3 zusammen dann gelauncht worden.
Ich als BF-Spieler finde das durchaus berechtigt, dass sie so einen Premium-Service einführen. Und zwar ist eben der Umfang für mich genau richtig. Man hat recht umfassend viele neue Maps und zwar auch abwechslungsreiche. Und daher finde ich das eigentlich die 50 Franken durchaus berechtigt, weil es bietet ein neues Element, das Spiel vorher nicht hatte. Und man könnte das jetzt zum Beispiel auch für 50 Franken auf einer CD verpacken, aber heutzutage heisst es jetzt halt Premium Service.
Und was halt wirklich noch ein Unterschied ist zu der COD-Elite-Geschichte, ist, dass ich halt da wirklich nicht nur irgendwie einen Premium-Account habe, wo halt irgendwie Premium was auch immer ist, sondern halt eigentlich, man kann quasi sagen, man kauft einfach im Voraus für ein bisschen günstiger alle DLCs. Und hat noch andere Premium-Sachen dazu. Und beim COD ist halt einfach, ja, ich zahle jetzt da einfach Premium, dass ich irgendwie ein bisschen erweiterte Statistiken habe und so und bekomme aber eigentlich sonst nicht so viel. Also bei mir ist wirklich das Preis-Leistungs-Verhältnis bei der BF-Variante finde ich wirklich viel besser und das war auch der Grund gewesen, warum ich mir das zugetan habe und ich habe es jetzt also bis jetzt noch nicht bereut. Sicher werdet ihr von mir bezüglich BF3 noch ein Update auf der Homepage finden, was die ganzen Waffen-Stats von der neuen Waffe angeht. Ob es jetzt da neue Waffen gegeben hat, wo wirklich all die Podiumsplatzinhaber, wenn man dem so sagen könnte, verdrängen in Qualität, in Stärke und so weiter. Bleibt einfach dran, schaut mal auf Twitter und sicher auf der Homepage sowieso rein und dann werden wir da up to date sein. Ich sage, gehen wir zum nächsten Titel. Habt ihr gerade bei EA noch etwas? Also ich habe nicht nichts mehr, was ich noch müsste erwähnen.
Nein.
Nein.
Geht gar nicht. Also gehen wir gerade weiter zum nächsten Publisher. Und in dem Fall wäre das bereits Ubisoft.
Die diesjährige Ubisoft-Pressekonferenz war relativ skurril mit der neuen Moderatorin dominante Persönlichkeit. Sie haben da so ein Kammertheater ein bisschen inszeniert mit der Moderatorin, Hauptmoderatorin und einem Nerd, der hinter der Bühne gestanden ist die meiste Zeit und seine verhaltene Art zum Ausdruck gebracht hat. Und sie hat den dann immer ein bisschen hochgenommen.
Also ich habe es vor allem, eigentlich das Witzige ist gewesen, das, was ich witzig gefunden habe, ist, dass ihre sexistische Witze im Publikum niemand lustig gefunden hat. Bei keinem Witz hat im Publikum jemals irgendjemand gelacht. Und weil das dann irgendwie immer so peinlich gewesen ist, so à la Fremdschämen, das habe ich dann irgendwie wirklich eher das Lustige dran
gefunden. Ja, also sie als Persönlichkeit habe ich auch eher peinlich gefunden, aber das mit dem Nerd und dass sie ihn irgendwie viel hoch nimmt, beziehungsweise er hat einfach, also eigentlich die lustige Figur im Prinzip ist er gewesen und nicht sie. Aber auf jeden Fall ist die Ubisoft Pressekonferenz sehr ereignisreich gewesen. Es hat doch einige Titel gegeben, die das Reden geben. Ich nehme meinen ersten Titel mal raus und das muss schon fast unausweichlich Assassin's Creed 3 sein. Meines Erachtens ein Wechsel in der Serie. Er spielt während dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg in einer sehr interessanten Umgebung mit wechselnden Jahreszeiten. Wir haben Abschnitte gesehen, wo Schnee auf dem Boden liegt. Es wird aber auch eigentlich der ganze Zyklus der Jahreszeiten durchmachen. Und auch interessant ist, wir haben gesehen, es gibt Hochseeschlachten mit Schiffen, die sich gegenseitig mit ihren Kanonen beschießen. Und man kann dann das Schiff selber lenken. Und sehr interessant sind auch die Sequenzen, wo man sieht, wie der Assassine durch den Wald rennt, und zwar über die Bäume. Da habe ich mich nämlich im Vorhinein gefragt, wie wollen sie das machen, dass sie da das Element noch weiterverfolgen, wo sie hatten in diesen Abschnitt, wo sie früher immer durch die Stadt gerannt sind. Es ist auf jeden Fall immer noch möglich, dass man da die sehr coolen Animationen kann in dieser Serie weiterführen.
Wobei, ja, ich muss sagen, es ist wirklich sehr nötig gewesen, dass sie mal das Setting wechseln, weil sie haben jetzt das Setting vom zweiten Teil wirklich ausdehnt gehabt, bis zum geht nicht mehr. Und das wird sehr erfrischend sein, mal etwas Neues zu haben. Zumal ja auch ein interessantes Spin-off schon mal angekündigt worden ist für PS Vita, nämlich Assassin's Creed 3 Liberation, wo zudem der erste weibliche Hauptcharakter wird bieten.
Ja, also ich habe mir auch so ein bisschen meine Gedanken dazu gemacht. Und zwar primär wirklich, wie machen sie es, wenn sie die Städte quasi so ausdünnen, so verkleinern, was natürlich absolut Sinn macht zu der Zeit, dass man vielleicht halt wirklich mal einen Wald hat und in der Mitte hat einfach nur ein Vor und das ist dann eigentlich so quasi das einzige wirkliche Gebäude und dann klettert man halt wirklich von Baum zu Baum. Das ist sicher mal gameplay-technisch eine Änderung. Einfach, dass man mal ein bisschen die Städte rausnimmt. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann wirklich geht und wie das dann so gut noch funktioniert und so. Das müssen wir natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Aber es ist sicher mal etwas sehr Frisches für den dritten Teil und das finde ich auch gut, weil noch mehr, wo wie der erste und wie die, weiss nicht, total etwa drei zweite Teil ist, braucht es dann eigentlich auch nicht mehr.
Es sind auch andere Elemente noch vorgekommen. Ich habe gesehen, wie er Berge bestiegen hat. Ich finde es eigentlich auch noch interessant, dass es jetzt eben irgendwie immer mehr ins Gegenwart fortschreitet. Ich kann mir vorstellen, dass irgendein Assassin's Creed im Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg
oder in der Zukunft,
Vietnamkrieg, irgendwie wird es noch interessant, wie sie da fortschreiten wollen. Weil ein laufend änderndes Setting wäre doch noch sehr interessant und abwechslungsreich für die Serie.
Das muss es doch eigentlich sein. Was ich auch noch gesehen habe, ist, dass man jetzt teils in Gebäude rein kann, was einem noch so eine Flucht erleichtern und so, also so kleinere Tweaks, was sie da am Gameplay noch werden vornehmen. Aber ich denke, um das Ganze ein bisschen zusammenzufassen, es wird sicher etwas Frisches, was es auch braucht, und wir sind recht gespannt drauf.
Ja, was eigentlich mein Highlight war, was ja liegt jetzt an meinem persönlichen Game-Geschmack, wäre Rayman Legends, wo ja das Prinzip fortführt von Rayman Origins und sollte für Wii U kommen, als einer der grossen Starttitel. Und auch soll sie einen ziemlich guten Gebrauch machen vom Controller. Und was ich dort so gesehen habe an Gameplay, hat mich wirklich sehr überzeugt. Es sieht aus, als könnte es wirklich sehr viel Spass machen, aber auch Fort und Zeit zugleich. Und an dieser Stelle wirklich Lob an Ubisoft, dass sie das Franchise endlich wieder weiterführen. Die traditionelle Art.
Ich frage mich jetzt nur, was man dort gesehen hat. Ist der Player, der den Wii U Tablet Controller verwendet hat, ist halt einfach, hat immer nur ein bisschen müssen auf den Controller drücken und ein bisschen etwas auswischen und so. Also da habe ich jetzt nicht wirklich, bin ich dem zugeschaut, da hat er eigentlich den langweiligsten Part am Koop-Gameplay irgendwie verwünscht und darum frage ich mich noch, wie lustig dass das dann wirklich wird am Schluss.
Ich glaube eigentlich so dran, dass es gut wird.
Also ich finde sowieso, der Reload von Raymond ist sehr gut funktioniert, hat schon mit dem letzten Titel eine sehr schöne Vorlage geboten und jetzt eben mit der Wii U machen sie auch eine interessante Integration von dem
ja, neuen Controller. Eben, und es kann nur gut sein, wenn der Mario so in dem 2D-Bereich Konkurrenz bekommt. Das wird die Qualität wirklich gut.
Ich würde vielleicht sogar sagen, da hat Ubisoft nicht nur eine Konkurrenz, sondern sogar den Sieg errungen, weil es hat einen sehr dynamischen Eindruck gemacht. Das erinnert auch ein bisschen an die 2Ds Sonics, weil es recht schnell davon geht und teilweise ja. Wechselt sie von 3D-Ansicht wieder fließend in die 2D-Ansicht. Das ist vom Artstyle hervorragend.
Dann kommen wir jetzt bei Ubisoft zu einem weiteren Highlight. Nicht nur von dieser PK, sondern vielleicht in vielen Augen ein Highlight von der ganzen E3. Nicht nur, weil es ausnahmsweise eine Überraschung war, also mal etwas, das nicht schon 3 Wochen vorher angekündigt war, wie nämlich der absolut grösste Teil von allen Games, die man gesehen hat. Ich rede hier von einem neuen Titel namens Watch Dogs und vielleicht kurz eine Erklärung, im Namen alleine kommt man vielleicht noch nicht so ganz dahinter. Es handelt sich hier um einen Titel, der den Nerv von der Zeit relativ gut trifft, und zwar in einem aktuellen Szenario. Man kann dort als, ich sage jetzt mal, Hacker halt ein bisschen seine elektronische Umgebung in einer Art Open World, so viel wie man bis jetzt gesehen hat, beeinflussen. Das heisst konkret Zugriff auf irgendwelche Handys, auf Computer natürlich. Man sieht eine sehr interessante Sequenz, wie man einen Gegner quasi ausschaltet, oder zumindest am Anfang bremst, indem man bei einer Kreuzung alle Ampeln mal gleichzeitig auf grün stellt und so ein temporäres Chaos verursacht. Also eine sehr, sehr gute Idee, die auch sehr, sehr gut in unsere Zeit passt. Denken wir gerade an die ganzen Anonymous-Geschichten, an die ganze Angst vor irgendwelchen eben Cyber-Terrorismus und so weiter. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend, auch mitreissend und dicht von der Atmosphäre her ausgesehen. Und darum sind wir und wohl noch ganz, ganz viele andere Spieler da draussen und eher Zuhörer wahrscheinlich auch sehr gespannt auf den Titel.
Also, ja, es ist wirklich noch interessant ausgesehen, wie die Thematik trifft wirklich den Nerv der Zeit, wie du gesagt hast. Einfach als Kritik kann ich da natürlich nur sagen, dass meine grosse Befürchtung ist, dass all die tollen Fähigkeiten, die man da hat, am Schluss sehr scripted werden sind. Dass zum Beispiel dort, wo du gesehen hast, man hat die Kreuzung genutzt, um ein Chaos verursachen mit dem Verkehr, dass es dort dann wirklich nur genau die Lösung gibt, wenn du vielleicht mal fehlst und die Karambolage mit den Autos 10-mal machen muss, ist dann auch nicht mehr so spektakulär. Und dass das Kerngameplay im Prinzip schon einfach ist, Run, Duck, Shoot.
Ja, ich erhoffe mir natürlich sicher, dass es mehrere Lösungswege immer wird geben, um aufs Ziel zu kommen, dass da jemandem in dieser Open World auch eine gewisse Freiheit gelassen wird. Da hoffe ich schwer, sonst ist es dann schnell nicht mehr so witzig.
Ich bin da aber auch eher kritisch, dass das, ich glaube, das sind schon nicht gescriptete Elemente, zum Beispiel auch dort, wo er beispielsweise vor dem Reingehen vom Gebäude tut er sein Handy aktivieren und dann sind mal schnell alle Fernseh- und Telefonanrufe und etc. auf Blue Screen. In dieser Szene wirkt es recht dynamisch und atmosphärisch, wenn, wie die Menschen reagieren. Sie laufen um, schreien am Telefon und sagen, ist da noch jemand? Und es bricht dann eben schon nur bei dem kleinen Eingriff bereits das Chaos aus, sodass er eben sich hätte in den Club hineinschleichen. Wir haben da schon erste Rumore gehört, dass das wahrscheinlich nicht für die aktuelle Konsolengeneration erscheinen wird. Obwohl es noch für die angesagt worden ist, wie es einfach eben grafisch und technisch Vermutung offen lässt, dass das für die Nachfolgegeneration entwickelt wird.
Sonst hat es noch gegeben, Zombie U, das ist, wie der Name so sagt, ein exklusives Zombie-Spiel für Wii U, wo ich es persönlich sehr interessant gefunden habe. Wenn man es jetzt so vergleicht mit dem Horrorspiel, was es in letzter Zeit so gegeben hat, wo jetzt wirklich mit Horror nicht mehr viel zu tun haben. Weil es ist ein falsches Beispiel, das interessante Prinzip, dass wenn du ein einziges Mal von einem Zombie bissen wirst, dann bist du infiziert und der Charakter ist für immer tot und du nimmst von dieser Art Kontrolle über einen anderen Überlebenden von der Infektion und kannst auch den Charakter, den du vorher gehabt hast und jetzt ein Zombie geworden ist, wieder treffen. Und das Gameplay, das gezeigt worden ist, dann später an der Nintendo-Konferenz, also bei Ubisoft, haben sie nur gezeigt, einen Teaser, das ist wirklich noch gut gewesen. Es hat richtig so ein Gefühl eingegeben, wenn der Charakter so versucht, so das Passwort zu knacken bei so einer Tür, die verschlossen ist mit dem Wii-Controller. Dort wird das natürlich dargestellt und hinter ihm kommen so Zombies auf ihn zu und man fragt sich ja, wird das schnell genug sein? Es könnte wirklich so der klassische Effekt geben von einem alten Resi-Game oder so. Hat mir gut gefallen.
Also was mir dort vor allem in Erinnerung geblieben ist, ist der sehr ausgeweitete, das ist nicht einmal ein Trailer, es ist schon fast mehr eine Werbung gewesen, wo man gesehen hat, mit so einem typischen, stereotypen Nerd, der auf dem Sofa hockt und das will gamen, der seine Probleme hat, weiterzukommen im Spielverlauf und dann werden dann view-technisch neue Social Features noch gerade vorgestellt, die so 100 Pro nicht werden funktionieren. Aber relativ lustig vorgestellt worden sind, mit einem Humor, wo mich jetzt noch sehr angesprochen hat, im Gegensatz zu dem schlechten Witz von der Ubisoft-Hosterin, wo da ab und zu mal wieder etwas Lustiges probiert hat zu sagen.
Also für mich definitiv ein Highlight und auch jetzt ein Highlight gesprochen für das Launch-Line-Up für Wii U. Nur eins stört mich. Sie hätten den alten Titel, den sie für das Spiel vorgesehen haben, sollen behalten. Killer Freaks from Outer Space. Weil das ist wirklich der Hammer gewesen.
Jetzt würde ich mal meinen, Ubisoft schließen wir mit dem Spiel ab und switchen gerade zur nächsten PK, zwar chronologisch. Das wäre jetzt in dem Fall Sony, wo an der Reihe ist. Ich habe hier ein paar kleinere Highlights. Der eine Titel ist, wie so viele, ich sage es immer wieder, schon angekündigt gewesen. Und zwar quasi ein Super Smash Bros. Klon. Einfach da mal für Sony und logischerweise halt auch entsprechend mit diversen Sony-Charakteren.
Also der Titel nennt sich PlayStation All-Stars Battle Royale. Ja, so von dem, was wir jetzt gesehen haben, da Gameplay, kann man sagen, es ist wirklich ein hundertprozentiger Klon, aber man sieht, sie haben sich Mühe gegeben, dass es nicht ganz identisch ist. Der wesentlichste Unterschied wäre, dass man sich im Prinzip nicht schädigen kann. Man hat weder eine Energieleiste noch eine Prozentleiste. Also man tut nicht weiter wegspicken von einem Schlag, wie bei Smash Bros. Alles, was ein Schlag auf den Gegner auslöst, ist, dass da eine Leiste bei einem selber aufgeht zur Aktivierung von Spezialfähigkeiten. Ja, Final Smashes quasi. Und die werden dann natürlich immer stärker, je nachdem, wie lange man wartet. Und gewonnen hat am Schluss der mit den meisten Punkten. Genau. Das zeigt das Gameplay.
Jetzt ist aber die Frage, das ist ja der einzige Gameplay-Ausschnitt, den man gesehen hat. Jetzt ist die Frage, ist das vielleicht einfach nur ein spezieller Spielmodus? Oder wird das immer so gehandhabt?
Ich befürchte ja eher, dass irgendwie das Line-Up von Sonic-Charakteren schlichtweg weniger geeignet ist für diese Art von Spiel als das von Nintendo. Weil sie doch mehr einfach so Guy with a Gun haben als Charaktertyp. Und wenn man zu viele von denen versammelt, wird es auch eintönig. Und wir haben so gemerkt, sie haben ein paar ältere Charaktere wieder ausgegraben, wo viele von den jüngeren Zocker wahrscheinlich nicht einmal mehr kennen werden. So Sweet Tooth oder Parappa. Wer kann noch sagen, wer das sind?
Aber trotzdem ist es auch ein Stück weit anders als Super Smash. Und zwar hat mich der recht dynamische Hintergrund mit einer God of War Boss, der noch eingegriffen hat, zwar erinnert an Super Smash, aber es hat, ist noch konsequenter gewesen. Es hat tatsächlich Einfluss gehabt. Man hat Elemente gehabt in der Map, also auf dem Bildschirm, wo das Laufband einem könnte, zum Beispiel in eine Motorfräse reinziehen. Und es hat recht einen dynamischen Eindruck gemacht und auch eben wild PS3 stärker ist als die Wii, ist es wahrscheinlich in dem Fall auch ein Titel, wo nein, technisch noch mehr kann überzeugen.
Ja, das ist sicher ein Titel, der sehr interessant ist, denn auch hier für unseren Keller. Und spätestens, wenn wir den mal haben, werden wir sicher noch irgendwie ein Gameplay-Video euch zur Verfügung stellen oder sicher in einem Podcast darüber reden. Darum würde ich sagen, gehen wir jetzt wieder zu einem weiteren Titel bei Sony. Da hat es natürlich noch so Sachen gegeben wie God of War, wer hätte es gedacht, oder? Ich meine, es muss ja irgendwie immer ein neues God of War geben, solange die relativ so gut sind und sich vor allem so gut verkaufen, wird es da immer wieder eins geben. Darum, ich persönlich kann da dazu gar nicht so viel sagen. Ich weiss nicht, ihr zwei habt ihr ja noch irgendwie ein, zwei Worte zum God of War?
Ja, es ist more of the same, kann man eigentlich sagen. Es ist nicht schlechter, es ist nicht besser, es ist genau das gleiche.
Einfach halt noch mehr. Ich denke, für Fans oder einfach allgemein Hack-and-Slay-Spieler immer noch die Referenzen, die man kann zugreifen kann. Aber da könntet ihr vielleicht auch zuerst noch irgendwie die alten Titel durchspielen, bevor ihr unbedingt das neue habt, weil da wird wahrscheinlich nicht so viel Innovation kommen.
Der nächste Titel, den man erwähnen muss, ist The Last of Us. Und zwar ist der interessant eingeführt worden. Zuerst hat man so Surround-Geräusche gehört von Vogelzwitschern und dann plötzlich Geschrei. Und dann mit den ersten Bildern ist dann klar geworden, es muss sich um ein Endzeitspiel handeln. Ich nehme es an, oder ich vermute es, ein Vater mit seiner Tochter, wo sich durch die Großstadt einige Zeit nach einer Apokalypse durchschlagen bzw. durchschiessen muss. Zwar schiessen, sollte man nicht falsch verstehen, es hat atmosphärisch tut sehr gut mit der Möglichkeit zu arbeiten. Man tut nicht sich durchschiessen, sondern man muss mit der Munition wirtschaften, weil sonst muss man sich dann eine andere Variante überlegen, wie man den Gegner überwältigt.
Ja, allgemein hat es mich noch sehr an einfach ein Uncharted erinnert. Einfach in einem anderen Setting. Und übrigens, Charakter sind nicht Vater und Tochter.
Ich finde es eigentlich noch recht kritisch, dass es ein Mädchen oder ein Teenager oder so ist, weil es doch noch recht einen blutigen Eindruck macht, das Spiel.
Ja, gerade der Trailer hat ja so mit einem relativ gorehaften Kopfschuss mit einer Shotgun irgendwie geendet. Was auch noch ein kritisiert worden ist zum Teil. Aber hat man eigentlich gross in-game schon etwas gesehen? Weil ich mag mich gerade nur so an diverse Trailer erinnern, die ich noch geschaut habe.
In-game ist gezeigt worden, ja. Also ja, man hat gesehen an der Konferenz selber, wie gespielt worden ist.
Wo dann eben genau mit der relativ brutalen Szene geendet hat.
Aber ich finde es eben noch interessant, wie sie Zwischensequenzen bzw. Quicktime-Event oder so. Sie sind gar nicht erkenntlich. Man hat niemals gesehen, dass gestanden ist Push A oder so. Und das ist recht dynamisch ineinander übergeflossen. Zum Beispiel aber auch die Szene, wo man sieht, dass er keine Schüsse mehr hat und dann plötzlich kommt das Mädchen und tut am Gegner einen Ziegelstein anwerfen. Wenn das dann im Spiel tatsächlich so ist, dass sie interagiert mit dem, was auf der Map passiert, dann haben sie sich da sehr eine gute KI ausgedacht.
Ja, wobei eben das jetzt schon halt fast ein bisschen gewirkt hat, aber hoffen wir mal, dass es definitiv nicht so wird. Es ist halt so ein bisschen das I am Legend Prinzip so, bist wahrscheinlich so einer von den wenigen Überlebenden und musst irgendwie halt abhauen. Ja, wird sicher ein sehr interessanter Titel.
Ich habe einfach auch sehr schön gefunden, es hat gute Dialoge, die Atmosphäre unterstreichen. Und auch, dass es eher so ein Anti-Held, beziehungsweise nicht so der Hero-Typ ist, sondern einfach ein normaler Mann mit einem Rucksack, der fast ein bisschen skurril wirkt, nicht so ein Uncharted-muskulöser
Draufgänger.
Draufgänger, sondern einfach eben einer, der so versucht, auch sein Leben irgendwie und das von seinem einer Gefährtin zu erhalten.
Ja, dann würde ich mal meinen, gehen wir einmal zu einem nächsten Titel. Und da haben wir, glaube ich, Sony wirklich noch ein weiteres Repertoire, wo sehr, sehr vielversprechend aussieht. Und zwar die neueste Produktion vom Studio, das schon Fahrenheit und Heavy Rain gemacht hat. Quantic Dream und der Titel heißt Beyond. Wir haben da schon Tech-Demos im Voraus gesehen, beziehungsweise auch ein bisschen im Internet gepostet, beziehungsweise verbreitet, wo sehr gut aussehen, was Mimik und Körpersprache allgemein so betrifft, Facial Expressions und so. Man weiß noch nicht so genau, um was es geht, man kann sich halt nur denken, da halt eigentlich so noch die geistige Nachfolge von Fahrenheit und Heavy Rain ist, dass es ein bisschen gameplaymäßig dieser Linie treu bleibt. Man weiß nur, es gibt einen Protagonistin, wo irgendwie ein kleinen, sag jetzt mal, eine Verbindung zu etwas Übernatürlichem hat, wenn man dem so was sagen will. So klar ist das auch gar noch nicht. Ich würde da mal so das Wort Geister in die Runde. Und es wird irgendwie darum gehen, wohl das zu lösen, vielleicht aus ihrer Sicht oder wieder aus einer wechselnden Perspektive. Es ist zum Beispiel eine Art ein Polizist noch eingeführt worden in einer Sequenz, die man gesehen hat, aber wahrscheinlich wird auch irgendwie wieder eine Art Geheimdienst wieder eingeführt. Sicher sehr interessant, halt, weil einfach die Vorgänger schon super gewesen sind in meinen Augen. Und sicher auch sehr interessant, weil wirklich die Gesichtsausdrücke von diesen Charakteren, die man hier sieht, die haben mich wirklich schwer beeindruckt. Also es wird wirklich recht realistisch dort. Auch nicht übertrieben irgendwie verwendet. Ich habe dann schnell an L.A. Noire gedacht, wo ja brutal Werbung gemacht hat mit ihrer neuen Technik, die dann aber so schlecht verwendet worden ist, weil jetzt der eine die übertrieben geschwitzt hat. Gerade hat man gerade gewusst, er lügt jetzt und so. Also das wird hier nicht so sein. Darum bin ich noch sehr gespannt. Was meinst du?
Natürlich, wenn man einem die anderen Spiele in dem Stil nicht interessiert haben, dann ist das natürlich auch nichts für einen, das ist klar.
Ja, logisch. Also
Man wird nicht zum Fan durch das.
genau, man sollte sich da wohl wieder ein kleines Spiel vorstellen, wo nur noch knapp wohl als Spiel wird können definiert werden. Ich meine, Heavy Rain hat ja schon eine rechte Gratwanderung gemacht, so zwischen Spiel und spielbaren Film und so. Man muss es halt ein bisschen mögen. Und das ist eigentlich gerade eine Abwechslung zu dem, was man sonst schon den ganzen Tag zockt.
Was natürlich auch ein Highlight von dem Spiel ist, da haben die Nerds an der Konferenz aufgeschnauft, und zwar, dass die Schauspielerin, die der Hauptcharakterin ihres Gesicht leiht, ist Ellen Page. Die kennen einige sicher von Inception, aber auch von Juno und auf jeden Fall eine sehr begabte junge Schauspielerin. Man hat sie tatsächlich auch im Spiel wirklich wiedererkennen können. Es ist sie, wo man da sieht, mit ihrem Gesicht, mit ihren Emotionen. Beziehungsweise nicht Emotionen, es ist nicht interessant, sie hat sich ja eher zurückgehalten, sie ist das verstört oder
Schockiert, einfach
schockiert dort
so
in ihrem
traumatisiert.
Verhörszimmer gesessen. Und ich muss sagen, der Polizist hat grandios gespielt. Dort hat man wirklich den Schauspieler durch die Technologie durchgesehen. Und es stellt sich eben die Frage, ob sie vielleicht auch noch einen Schritt Richtung Action machen. Und zwar ist ja später, sieht man dann so, wie sie dann auf dieser Straße steht und Autos brennen im Hintergrund. Irgendwie hat sie das ganze SWAT-Team mit ihren Fähigkeiten bzw. irgendetwas auseinandergerissen. Auf jeden Fall, Beyond ist ein interessanter Titel. Mit der Frage im Titel, gibt es irgendetwas nach dem Leben? Und scheinbar sollte man das erfahren, wenn man den richtigen Gameplay-Strang verfolgt, die richtigen Entscheidungen trifft.
Andy, wie hat es auf dich noch gewirkt?
Ja, wie so gesagt, ich kann nie etwas anfangen, wenn Spiel allzu sehr versuchen, Film zu sein, weil ich immer eigentlich die Ansicht vertreten kann, dass es da eine Grenze geben muss, weil sonst einfach Games nicht eigenständig mehr sind und man anfangen kann, gerade so gut in einen Film gehen. Aber ich hüte mich jetzt davor, eben zu sagen, dass das nicht gut ist, weil, ja, es ist einfach mein Geschmack. Ich hätte noch etwas zu sagen zu Sony. Eine Sache hat mich ziemlich enttäuscht bei Sony als Jump'n'Run-Fan, nämlich dass sie den Titel Sly Cooper Thieves in Time nicht vorgestellt haben. Das ist eine Serie, die gross geworden ist auf der PS2 und dort durchaus eine Fanschar gefunden hat unter den Fans von solchen klassischen Jump'n'Run-Games, wobei die Serie immer noch so einen kleinen Stealth-Faktor hatte. Und ich habe mich doch sehr gefreut, was sie angekündigt haben, die letztes Jahr, dass sie die fortführen. Nur jetzt haben sie gar nichts gebracht von dem. Und das hat mich dann doch ein bisschen enttäuscht.
Ja, das hier in eine ähnliche Richtung geht auch das von The Last Guardian, heisst der Titel, wenn du mir noch recht in
Genau, ja.
Erinnerung geblieben ist absolut auch nichts gezeigt worden. Der ist ja auch eigentlich sehnlichst erwartet und hat für sehr viel Aufruhr gesorgt bei der ersten Vorstellung, bei der E3 vor, wenn es mir recht ist, vor 2 Jahren. Und seither ist da halbe Mal spekuliert worden, dass es eingefroren worden ist. Aber dann ist auch wieder mal bestätigt wurde, dass tatsächlich Status Quo noch dran geschaffen wird. Jetzt hat man leider trotzdem nichts gehört, was viele Leute enttäuscht hat, inklusive mich. Und es bleibt mir eigentlich leider nichts anderes, als da wieder zu warten und zu hoffen, dass da noch etwas produziert wird.
Vielleicht so als Wermutstropfen. Ich habe mich eigentlich so im letzten Jahr ein bisschen informiert, ja, auf YouTube etc. Es gibt ausreichend, es gibt schon ein bisschen Gameplay, es gibt auch schon Interviews mit den Studiobesitzern und einen Blick in die Kulissen, wo man sieht, wie das Monster, wo dem Held von dieser Geschichte zur Seite steht, wie das programmiert worden ist, wie man die künstliche Intelligenz programmiert hat. Also, wenn man sich da auf YouTube ein bisschen auf die Suche macht, kann man da Informationen, die man vielleicht noch nicht kennt hat, nachschauen.
Schließen wir mit dem Sony Pressekonferenz ab. Dann bleibt noch eine vorerst und das ist eine weitere grosse und zwar die von Nintendo. Jetzt da Andy als alter Nintendo-Fanboy und Verfechter wirst du uns da sicher einiges Interessantes noch dazu können sagen und vor allem aus deiner Sicht, was auch in einer klassischen Nintendo-Sicht ist, noch einige interessante Punkte können wir mitteilen.
Grosse News zu der Wii U hat es nicht gegeben. Stattdessen ist primär geredet worden, was der Controller kann. Und es ist mehr gezeigt worden, so an Gameplay und so, was man da erwarten kann. Aber nichts an Release-Daten, nichts an technischen Daten, nichts. An Games hat es insbesondere für den 3DS ein starkes Line-Up gegeben, während so First-Party-mäßig für Wii U eher weniger gezeigt worden ist. Als grosses Highlight wäre natürlich gewesen, wo die Konferenz angefangen hat, auf eine geniale Art, Pikmin 3, der Titel, wo so seit Jahren darüber geredet wird. Immer hat man nur gesagt, er ist in der Entwicklung, aber sonst hat man nichts erfahren. Und endlich hat man Gameplay gesehen. Und das Gameplay hat überzeugt. Und besonders im Zusammenspiel mit dem Controller kommt es stärker denn je so einen RTS-Aspekt über, wenn man so mehr eine Übersicht hat über die gesamte Map, anstatt nur dort, wo man gerade die Pikmin-Armee hat. Und es ist ja auch gezeigt worden, was es so für einen neuen Typ gibt an Pikmin, also so Rock-Pikmin. Und ich bin mir sicher, das werden nicht die einzigen neuen sein. Und es wird das mal nicht nur 2 Captains geben, sondern 4, wo auch Interaktionen mehr untereinander machen können. Also bin ich überzeugt, dass es ein richtig fettes Game werden wird.
Ich habe auch Pikmin seinerzeit an Expedia gespielt und es ein sehr interessantes Spiel gefunden.
Ja.
Du hast einen interessanten Punkt eigentlich angetönt, und zwar, dass First Party nicht wirklich viel gekommen ist. Ich finde es sehr interessant, dass sie auf eine Art einen Schwerpunkt auf Third Party Support gelegt haben. Und zwar, das ist relativ wahrscheinlich ein strategischer Zug, wo vielleicht sogar ein bisschen auf Core-Spieler ausgelegt ist, um genau zu zeigen, hey, wir haben eigentlich nicht nur Mario da, wir haben nicht nur ein Mario Kart für die neue Konsole, ein neues Mario sonst für die Konsole, ein neues Mario Bros. Für die Konsole und wahrscheinlich dann auch noch ein neues Smash Bros. Für die Konsole, sondern wir haben halt auch wirklich, bei uns gibt es Assassin's Creed. Wirklich halt, sie werden wirklich sagen, hey, wenn du to you kaufst, sind nicht nur mit Nintendo Spiel gut, oder werden kommen. So wie sie ja eigentlich jetzt ein bisschen der Fluch war, ist bös formuliert. Und was ich natürlich auch noch sehr interessant gefunden habe, ist etwas, was Nintendo da ja gemacht hat, was sich ein bisschen von den anderen abhebt. Und zwar haben sie quasi ein 3DS PK nochmal rausgenommen und separat nachher gemacht. Und neben dem haben sie noch eine Art Pre-E3 PK via Video gemacht, ihr habt es vielleicht gesehen auf unserer Homepage, wo sie Sachen vorher schon gesagt haben, wie zum Beispiel den Hardcore-Controller vorgestellt haben. Einfach noch ein paar interessante Sachen, die ich denke, wo sicher noch Erwähnung sollten finden in unserem Podcast.
Für mich Wii U ist sogar für mich ansprechend, die wird wahrscheinlich ihren Einzug feiern ins Nerdy by Nerds Hauptquartier. Und einfach weiss, sehr viele Multiplayer-Titel wahrscheinlich dafür geben wird, die auch interessant sind und für unterhaltsame Stunden sorgen.
Ja, und zwar, weil es halt wieder mehrere Spieler vor ein Fernseher bringen, also quasi ein bisschen als bös gesagt, also ein bisschen die Party-Konsole, was jetzt ein bisschen die Wii ein bisschen für sich reserviert hat, das wird sich gerade für uns im Bernraum noch Vorteil bringen, aber ich denke jetzt so für mich jetzt daheim noch zusätzlich einfach ein Wii U für mich selber liken, kann ich mir nicht so vorstellen. Ich habe das Gefühl, Wii U gehört schon in einen Gemeinschaftsraum rein.
Also ich werde sie mir auf jeden Fall holen, aber es ist fraglich, ob ich das gerade am Anfang machen werde. Ich denke, ich werde noch ein bisschen warten. Es ist noch ein technisches Info, das ich im Internet erfahren habe. Sobald man einen zweiten Tablet-Controller anschließt, deckt sich Framerate halbieren. Das ist eigentlich etwas, was nicht überrascht. Es ist technisch eigentlich nicht machbar, zwei von diesen Dinger laufen zu lassen und ein Maximum zu haben in dieser Hinsicht.
Ja, sie könnten einfach eine Grafikkarte einbauen, die nicht schon 3 Jahre alt ist und dann hätten sie das Problem vielleicht auch gelöst.
Ja, und
das Problem ist einfach, sie müssen dafür viel Geld haben. Aber ich meine, jede andere Konsole schafft das ja auch und hat nachher noch einen einigermaßen normalen Preis.
Ja, jetzt. Wenn wir jetzt mal weggehen von der Wii U, das 3DS Lineup hat mir sehr gut gefallen, was wir bis jetzt gesehen haben. Zum einen, das ist jetzt mein persönlicher Lieblingstitel von denen, die ich gesehen habe, Paper Mario, wo jetzt auch einen Namen hat, nämlich Sticker Star, soll es zurückgehen zu den Wurzeln von dieser Mario RPG Serie und wieder stärker als Rollenspiel sein. Und erneut soll so mit dem Papierhintergrund können so interagiert werden, weil alle Gegner und Items und eigentlich alles sind jetzt so Sticker, die der Mario vom Hintergrund wegnimmt und dann einsammelt, und das hat sehr interessant ausgesehen. Sonst haben wir ja noch New Super Mario Bros. 2, Luigi's Mansion, bloß von der Dritthersteller-Seite Kingdom Hearts, das freut natürlich den Fonso.
Ja, er wird sich definitiv für das freuen.
Ja, man muss noch unbedingt sagen, dass der Reggie ein paar geniale Sachen gesagt hat, nämlich My Body Was Ready und er hat Speedrun gesagt. Und von dem Moment muss man einen 10-Hour-Loop YouTube machen, mindestens.
Vielleicht später noch etwas so zu den unterhaltsamen Momenten. Es hat ja auch an der E3 kleinere Konferenzen bzw. auch einfach News gegeben, die einfach während der E3 veröffentlicht worden sind. Zum Beispiel habt ihr vielleicht einen Shortblog gesehen, einen ersten Walkthrough von der Unreal Engine 4. Und zwar hat man gesehen, dass die Grafik tatsächlich einen Schritt in die Zukunft bedeutet und man hat auch Einblick bekommen in die Software, und zwar wie man das Spiel mit Unreal Engine wird entwickeln. Und was ich dort sehr interessant fand, dass es wirklich, es ist eine sehr sinnvolle Software, das heisst für mich auch, dass zukünftig mehr Leute wahrscheinlich gut Spiele können entwickeln, ohne dass sie über das Hindernis von der komplizierten Software würden fallen. Also vielleicht haben sie da wirklich ein Tool geliefert, wo für uns in Zukunft viele gute Titel mit der Engine würden bedeuten.
Ja, die Unreal Engine ist ja in der Vergangenheit schon immer wieder vielfach fast zu viel gebraucht worden. Man erkennt sie gerade auch wieder in Games wie Gears oder Batman und so, hat man die Sachen damals gerade erkannt. Und die neue ist definitiv schön. Ich habe auch gerade letztens noch ein Video gesehen von Final Fantasy. Also es ist als Final Fantasy betitelt gewesen, aber nicht an einen Titel in dem Sinn gerade geknüpft, sondern mehr Tech-Demo-mässig, wo auf einer unbekannten Hardware eine Sequenz einfach gezeigt worden ist, wo ja, ein bisschen Aussenszene, es ist ein bisschen Fantasy-mäßig angesiedelt, aber auch mit Gewehr und so weiter. Der Inhalt ist eigentlich egal. Wichtig ist nur, dass es brutal schön ausgesehen hat und die Tatsache, dass es alles Ingame-Grafik gewesen ist und nicht vorgerendert. Das heisst, dort hat man also wirklich Grafik gesehen, wo man mittlerweile den jetzigen Stand in einer vorgerenderten Sequenz vielleicht kann erreichen, maximal, aber dort nicht vorgerendert als Ingame-Material gesehen. Das Problem ist nur, dass es vermutlich auf einer Hardware gelaufen ist, wo vielleicht einmal in 5 Jahren konkurrenzfähig wird oder vielleicht in 4 Jahren.
Gibt es sonst noch News von Herstellern, die etwas verkünden lassen haben, abseits von der grossen Konferenzen?
Ja, und wir müssen noch nicht mal gross abseits gehen. Etwas, was wir vorher noch fast vergessen haben, ist Skyrim Dawnguard, also das Add-on oder DLC, wie man das mittlerweile nennt, zum Skyrim, wo quasi die Vampirfraktion vorgestellt hat und noch der Counterpart, also irgendwelche Vampirjäger. Sehr interessant ausgesehen als eine interessante Erweiterung. Ich komme natürlich immer darauf an, wie sich es preislich gestaltet. Ich meine, mit Shivering Isles dazu mal noch für Oblivion hat man für einen günstigen Preis extrem viel Spielzeit bekommen. Aber sie haben es also geschafft, mit überteuerten Pferderüstungen sich wiederum einen schlechten Namen zu machen. Also man sieht, Bethesda ist da eigentlich zu allem bereit. Darum noch kein Schluss dazu. Aber es hat sehr interessant ausgesehen. Wer es denn wirklich mal geschafft hat, dass einem Skyrim verleidet und er wirklich von sich langsam behauptet, er habe alles gesehen. Wenn es denn so einen Spieler dann gibt, der wird sich sicher freuen über so ein Add-on, wo da doch noch interessante Sachen hinführt. Man kann auch so einen halben Vampirlord werden, wo dann schon relativ monströs aussieht, fast so ein kleines Gegenstück zum Werwolf. Bis jetzt haben ja die Vampire immer noch ziemlich menschlich ausgesehen und im neuen Trailer doch recht monströs ausgesehen. Gut, haben wir noch irgendetwas zu den E3, was wir wirklich im Nachhinein nachliefern?
So, ich hätte noch ein paar Titel, die ich gerne erwähnen würde. Da wäre Borderlands 2. Das ist so, wie mir Shooter Spass macht. Mit RPG-Elementen und Tausenden von unterschiedlichen Waffen, wo man so richtig perfekte Game für so soziale Fanatiker. Und da mir auch so Teil 1 grossen Spass gemacht hat, freue ich mich auch auf den zweiten.
Das hat man ja schon seinerzeit an der Gamescom gesehen, erste Bilder. Und ja, eben Borderlands bekannt für eigentlich eine unendliche Variation von Waffen, wird sicher auch da wieder ein sehr unterhaltsamer Titel. Sie können eigentlich nicht falsch machen, wenn sie da nicht irgendwie das Gameplay völlig anders gestalten.
Und dann, sonst wäre noch gewesen, die Epic Mickey wird fortgeführt. Das ist so eins von den Games, die damals ja bewiesen hat, Epic Mickey 1, dass so Disney Games eben traditionell noch gut sein können. Und das ist keine Ausnahme gewesen. Und jetzt machen sie so einen Multiplattform-Nachfolger und noch einen speziell für 3DS. Es könnte ja etwas werden. Wir wissen es nicht. Wenn nicht
Er
sogar
hat mich
mal auf
nie
Englisch.
angesprochen, obwohl jetzt da irgendwie noch Warren Spector oben dran steht, das hat mir jetzt gleich nie irgendwie viel angetan.
Ja, ist vielleicht so etwas, wenn also Kingdom Hearts Fanboys über die schlimme Zeit geholfen hat. Aber da hätten wir ja
Ja,
Alternativen momentan.
was besonders schön gesehen ist halt, dass sie so uralte Disney-Charaktere einfach so wieder hervorgeholt haben und so.
Ja.
Und so zwei Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen haben, sind Resident Evil 6 gewesen, wo man eigentlich schon müsste einen anderen Namen geben, weil das noch Resident Evil zu nennen, das ist eigentlich so das Verbrechen. Ja, also ich meine, es gibt schon fängst Selbstheilung und wo sind wir angekommen? Call of Evil könnte man es ja noch langsam nennen. Und das andere, was mir nicht sehr gefallen hat, wäre das neue Tomb Raider, der Serie-Reboot. Es hat sich für mich angefühlt wie Tomb Raider on Rails. Alles hat extrem gescriptet und immer gleich vorgegeben ausgesehen. Und irgendwie übertrieben blutig und so. Nicht mystisch.
Was man natürlich vielleicht einfach so beliebtheitshalber noch rasch müsste erwähnt hat, natürlich das Call of Duty Black Ops 2 ist mal wieder Call of Duty, ist mal wieder mit Black Ops, geht ein bisschen aus der klassischen Kriegsszenerie raus. Also da mal geht es auch in Zukunft, was für die Serie neu ist. Es hat also dementsprechend ein kleiner futuristischer Look und ein bisschen futuristische Waffen. Ich weiß nicht, vielleicht braucht es das, vielleicht ist das mal eine kleine Neuerung, wo man sich ja immer wünscht und am Schluss, wir wissen ja, neues Zeug wird eigentlich gleich nicht gekauft. Das Alte verkauft sich gerade im COD gut, das ist ja gerade bekannt für so Zeug. Ja, jetzt ist halt die Frage, ob's wirklich so toll wird. Man hat Sachen gesehen, wie zum Beispiel, dass man kann aus seiner Person wie im Prinzip raus und dann hat man ein kleines Top-Down, so eine Vogelperspektive und dann kann man dann wieder ein bisschen sein Squad koordinieren und in einer anderen Person wieder einsteigen und weiterfighten. Es wird sicher so Singleplayer-mäßig sehr cineastisch und packend und so, aber ob es dann halt, ja, ob man das halt auch noch muss spielen, ist dann halt so die Frage. Gerade ich kann mich nur wiederholen, ich habe mein BF3 und bin mit dem durchaus sehr gut versorgt und brauche kein COD mehr. Ich bin mal ein wirklich COD-Spieler gewesen, also ich bin verschrocken, wo ich da letztens gesehen habe, wie viel ich noch Modern Warfare 2 gespielt habe. Also das sind über 500 Stunden gewesen, die ich da im Steam-Count habe. Und dann hat sich's wirklich auch nicht mehr geändert und dann bin ich als wirklich ein ehemaliger COD-Fan, also da definitiv ausgestiegen mittlerweile. Zu meiner Sicht habe ich alles eingebracht, was mich eigentlich bewegt hat an dieser E3. Ich muss nochmal sagen, enttäuschend war, dass alles, was ich gut gefunden habe, mit wenigen, mit zwei, drei Ausnahmen, schon vorher bekannt war. Also auch schade gefunden, dass sie tatsächlich keine Konsole vorgestellt haben. Das heisst, da können wir jetzt etwa ziemlich noch etwa ein Jahr warten. Nächstes Jahr wird es dann wohl so weit sein. Habe ich eigentlich auch schade gefunden. Das war eine überraschungsarme E3 gewesen, wie eigentlich schon die letzte. Ja, nicht jedes Jahr, aber wie schon die letzten Jahre hat mir eigentlich Sony am besten gefallen. Sie haben einfach, muss man wirklich sagen, sie haben eigentlich den besten Host von ihrer Konferenz. Sie haben wie immer irgendwie den besten Sprecher. Microsoft hat mich da wieder mal enttäuscht. Ubisoft habe ich auch
Niemand
schlecht
übertrifft den
gefunden.
Sprecher von Nintendo.
Nein, es geht. Wobei die haben so gewechselt und der Reggie hat mir irgendwie nie gefallen und die anderen können halt nur Japanisch. Das habe ich auch nicht so toll gefunden. Aber gerade Sony hat mich da immer sehr überzeugt, was das anbelangt, was die Präsentation anbelangt.
Ich muss sagen, es sind immer sehr aufwendige PowerPoint-Präsentationen, die sie da haben.
Ja.
Und der Deluxe-Variante mit Millionen, wo sie investieren. Und ich habe das eben einen lustigen Fail, aber auch ungewollt witzige Konferenz von Ubisoft und so. Ist eben der mit dem Nerd im Hintergrund so ähnlich, wie man es vielleicht von Britain's Got Talent oder so kennt. Von der Moderatoren Backstage. Der hätte irgendwie doch noch irgendwie seinen Reiz gehabt und mit der völlig unprofessionellen und scheinbar Gamerin, die die Konferenz leitet,
Ja.
mit schlechten Witz und die hat dann irgendwie noch ein ulkiges Bild abgegeben. Auf jeden Fall nicht viele Überraschungen, nicht viel Neues, nicht neue Technologien. Dafür eigentlich das, was wir schon letzte Woche angekündigt haben, haben wir jetzt gesehen, wie es sollte funktionieren und nicht nur irgendein blaues Kitzel davon.
Der Punkt, dass man alles vorher weiss, das ist halt etwas, wo zwangsläufig ein Volk vom Internet ist, würde ich sagen. Es ist einfach schwer, etwas geheim zu halten heutzutage. Und ja, die E3s in den letzten Jahren sind jetzt nie besonders spektakulär gewesen in dem Sinn. Und es ist auch fast so übertrieben zu sagen, einer hat E3 gewonnen. Ich finde, ja, das ist sowieso ein bisschen blöd, wenn man das sagt.
Ja, und daher ist eh klar, dass es Sony ist.
Ja. Also. Nintendo. Eben, da sieht man es wieder. Es ist dann am Schluss sowieso nur persönlicher Geschmack.
Entscheidet, so.
Auch beim Konsolenkauf. Letztlich kauft man die Konsole, die einem die Games am meisten interessieren.
Oder alle.
Entweder die, die einem Games interessieren, oder alle.
Genau.
Und ich verstehe es auch nicht ganz die, die sagen, ja, Nintendo hat so sehr enttäuscht. Es ist klar, es kommen noch mehr Games als die, die sie jetzt gezeigt haben. Sie haben noch viele andere Gelegenheiten, Software vorzustellen. E3 ist nicht die einzige Veranstaltung, wo das gemacht wird.
Das vielleicht wird ja
so Show und so weiter, Gamescom etc.
Also, und abgesehen davon, die 8. Generation, die fängt schon an das Jahr. Man weiss ja, dass die Wii U erscheinen wird für das Weihnachtsgeschäft das Jahr. Also das genaue Datum weiss man noch nicht, aber dass sie kommt, das ist eigentlich klar. Und da ist eigentlich nur eine Frage von der Zeit, wenn die anderen das machen. Man kann sich jetzt fragen, wenn strategisch der ideale Zeitpunkt ist, aber es hat ja mal so eine Ankündigung gegeben von einem Publisher, ich weiss es nicht mehr welchen, wonach sie für PS3, 360 keine Games mehr rausgehen nach 2013. Und das sagt ja mal schon einiges.
Ja, also man kann sich wirklich so vorstellen, so wie je nachdem in 2 Jahren oder so, dass dann nochmal dann die Konsole gelauncht wird. Gut, dann schließen wir an dieser Stelle ab. Ich bedanke mich für eure Geduld, für eure Zuhören. Natürlich interessiert uns brennend, was ihr von dieser E3 haltet, was sind eure Highlights gewesen. Könnt ihr da quasi unsere Meinung teilen oder denkt ihr da, nein, es ist für mich komplett, ich habe das komplett anders Bild. Call of Duty ist das absolute Highlight von dieser E3. Dann schreibt uns in die Comments, schreibt uns im Forum, schreibt uns auf alle möglichen Arten, sind wir erreichbar, das heisst Facebook, Twitter, E-Mail und so weiter und so fort. Das ist also keine Ausrede, erreichbar sind wir, definitiv. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, euch fürs Zulassen zu danken, wie auch Andy und Butch einmal mehr für ihre grossartigen, repräsentativen und professionellen Meinungen hier im Podcast zu danken.
Danke für die schleimigen Worte. Ich freue mich schon auf den nächsten und verabschiede mich dann auch. Butch out.
Ja, ich kann eigentlich nur gleich sagen. Und es gibt wirklich keine Ausrede, jetzt nicht zu kommentieren. Wir haben ein wunderschönes neues Design.
Genau.
Also, dann macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Und Sony hat gewonnen.
Das hatten wir.
Game over!